Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt abschließend etwas über die hochschulbezogenen Ergebnisse des Schwerpunktthemas Übergänge aus dem zweiten nationalen Bildungsbericht vorstellen. Und verglichen mit dem, was Herr Bethke Ihnen gerade über die berufliche Bildung berichtet hat, muss man für uns Forscher eher deprimierend, für aus bildungspolitischer Perspektive wird man das sicherlich sehr viel positiver bewerten. Zunächst einmal sagen, die Brisanz, die Zugänge in die Hochschule und die Übergänge von der Hochschule in den Arbeitsmarkt, in die Beschäftigung haben, ist deutlich niedriger als die Brisanz der Ausführungen, die uns Herr Bethke gerade vorgestellt hat. Es ist ganz offenkundig so, dass die Probleme im unteren Segment unseres Qualifikationsspektrums um ein Vielfaches größer sind als im oberen Bereich unseres Qualifikationsspektrums, was sich allein an den qualifikationsspezifischen Arbeitslosenquoten in Deutschland ablesen lässt. Das aber bedeutet nicht, dass es nicht auch durchaus Probleme im oberen Qualifikationssegment gibt. Wir haben im ersten Bildungsbericht, das ist damals relativ wenig zur Kenntnis genommen, im abschließenden Kapitel I eine Unterscheidung zwischen zwei Typen von Bildungsverläufen gemacht, zwischen denen es natürlich noch eine bunte Vielfalt weiterer Typen gibt. Den einen haben wir mit dem Begriff Bildungskumulation und den anderen mit dem von Jutta Almendinger entlehnten Begriff Bildungsarmut umschrieben. Bildungskumulation steht sozusagen für das obere Segment unseres Qualifikationsspektrums, relativ erfolgreiche Schulabschlüsse, weiterführende Schulabschlüsse, hochqualifizierte Berufsausbildung bis hin zum Studium. Im Großen und Ganzen gelungene Übergänge in Arbeitsmarkt und Beschäftigung gipfeln dann in einer ausgeprägt hohen Weiterbildungsbeteiligung. Wenn ich zusammenfassend die drei Hauptprobleme benennen sollte, die sich aus hochschulpolitischer Sicht an der ersten Übergangsschwelle stellen, dann würde ich die mit drei Stichworten, die ich im Folgenden dann etwas ausführen möchte, umschreiben. Wir haben ein erkennbares Mobilisierungsdefizit beim Hochschulzugang. Wir haben zweitens beim Hochschulzugang eine ganze Reihe von Allokationsproblemen. Wenn ich hier von Allokation spreche, dann fasse ich unter diesem Begriff alles zusammen, was mit Studienentscheidung zu tun hat. Also angefangen die Frage, studieren oder etwas anderes machen. Zweitens die Wahl des Studienfaches. Drittens die Wahl des Hochschulortes. Also Allokation ganz wörtlich genommen, Personen zu einem bestimmten Ort bringen. Und wir haben drittens an der ersten Schwelle des Hochschulzugangs erkennbare Durchlässigkeitsprobleme. Was die zweite Schwelle, die Übergänge von der Hochschule in den Beruf betrifft, so ist eines unserer Hauptprobleme schon vorhin von Herrn Klime genannt worden. Insgesamt ist das Absolventenangebot in Deutschland zu gering, insbesondere wenn man es fachspezifisch aufschlüsselt. Das erkennbare Defizit an Absolventen, insbesondere im Bereich der sogenannten MINT-Fächer. Die Übergangsprozesse selber mit gewissen Einschränkungen und starken fachspezifischen Unterschieden vollziehen sich überwiegend günstig für die Absolventen. Ein ganz wichtiger Befund, der zum Nachdenken anregen sollte, ist, dass wir bislang, ich werde dazu gleich noch etwas sagen, sehr hohe Übergangsquoten in den neuen Studiengängen in das Masterstudium finden, insbesondere im Bereich der Universitäten. Und der letzte Punkt, das habe ich vor allem deshalb aufgegriffen, weil sich hieran in den letzten 2 Jahren ja eine sehr rege öffentliche Debatte entzündete. Das Stichwort Generation Praktikum und das Stichwort Inadäquanz in der Beschäftigung von Hochschulabsolventen. Auch hier sind gewisse Phänomene nicht zu übersehen. Ich werde darauf eingehen, aber insgesamt scheint uns als Autorin das Ausmaß dieses Problems tendenziell eher überschätzt zu werden. Zum ersten Punkt, auch dazu hatte Herr Klime schon ganz kurz etwas gesagt. Sie sehen hier die Entwicklung der Studienanfängerzahlen in Deutschland. Die gepunktete obere Linie ist die Entwicklung der Studienanfängerquote. Sie sehen, dass es in Deutschland mit gewissen kleineren Konjunkturen einen relativ kontinuierlichen Anstieg der Anfängerzahlen bis zum Jahre 2003 gegeben hat. Seit dem Jahr 2003 sind die Anfängerzahlen prognosewidrig in Deutschland leicht rückläufig. Sie sind im vergangenen Jahr 2007 wieder leicht angestiegen, ohne das Niveau des Jahres 2003 wieder erreicht zu haben. Zurzeit wäre es Kaffeesatzleserei zu prognostizieren, ob das schon die Trendwende signalisiert oder einen vorübergehenden Anstieg. Herr Klima hatte bereits darauf hingewiesen, dass in vielen bildungspolitischen Diskussionen ja einige Benchmarks eine Rolle spielen, hier insbesondere die Zielzahlen, die der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zum demografiegerechten Ausbau des Hochschulsystems gesetzt hat, mit einer Studienanfängerquote von 40%. Und wenn Sie die Entwicklung der Studienanfängerquote in dieser Abbildung betrachten, sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob wir dieser Zielzahl des Wissenschaftsrates schon recht nahe gekommen sind. Das relativiert sich etwas, wenn man berücksichtigt, dass die Studienanfängerzahlen, wie ich sie gerade demonstriert habe, und auch die Anfängerquoten sich aus Studienanfängern mit einer in Deutschland erworbenen Studienberechtigung, aber auch aus den Studienanfängern, die aus dem Ausland zum Studium nach Deutschland zugewandert sind, zusammensetzen. Deswegen habe ich Ihnen hier eine zweite Abbildung mitgebracht. Im oberen Teil sehen Sie die Studienanfängerquoten in Deutschland in den letzten Jahren. Die Reihe bricht hier allerdings im Jahr 2004 ab. Bereinigt um diejenigen Studienanfänger, die aus dem Ausland zum Studium nach Deutschland zugewandert sind. Und Sie sehen, dass die Diskrepanz zwischen den sozusagen autochthonen in Deutschland erzielten Studienanfängerzahlen beziehungsweise hier der Studienanfängerquote und der Zielzahl 40% dann schon deutlich größer wird, was nicht nur eine Anfrage an die Mobilisierungsfunktion des Hochschulzugangs ist, sondern sicherlich auch eine Rückfrage, aber das will ich jetzt nicht diskutieren, an die Migrationspolitik in Deutschland. Eine Hauptursache dafür, dass wir bei Quoten und Anfängerzahlen eine gewisse Stagnation beobachten können, erschließt sich, wenn man sich in einer langen Zeitreihe die Entwicklung der Übergangsquoten von der Schule, also hauptsächlich Gymnasium, in den Hochschulbereich ansieht. Sie sehen im linken Teil der Grafik die tatsächlichen Übergangsquoten auf der Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes, die man immer erst mit einer gewissen zeitlichen Distanz ermitteln kann, weil die Übergangsprozesse sich ja über viele Jahre erstrecken. Und im rechten Teil der Abbildung, diese Kästchen sind Werte aus den Untersuchungen der HIS GmbH. Die Kästchen sollen sozusagen Prognosekorridore abbilden. In diese Werte gehen die zu einem bestimmten Zeitpunkt schon tatsächlich vorhandenen Übergangsquoten genauso ein wie eine prognostische Komponente über diejenigen, die noch kein Studium aufgenommen haben. Und wenn Sie sich diese Zeitreihe im langfristigen Verlauf ansehen, dann führt das zunächst mal zu dem Ergebnis, dass in Deutschland insgesamt die Studierneigung sich in den letzten Jahrzehnten rückläufig entwickelt hat, beziehungsweise stagniert, und dass auch insbesondere in den letzten Jahren keine entscheidende Trendwende hier zu erkennen ist. Die Gründe dafür sind nicht ganz eindeutig zu benennen, sondern man kann sie nur als Hypothesen formulieren, aber es zeichnet sich relativ klar ab, dass ein wesentlicher Grund die zunehmende Abschließung des Hochschulsystems durch ein ausuferndes System des lokalen Numerus Clausus nicht zuletzt auch im Bereich der neuen Studiengänge ist. Ein zweiter Grund besteht sicherlich darin, dass die Konkurrenz zwischen Hochschulen und anspruchsvollen Angeboten aus der beruflichen Bildung um dieselbe Zielgruppe, nämlich Personen mit Studienberechtigung, zunehmend größer wird und Studienberechtigte mehr und mehr attraktive Ausbildungsoptionen auch unterhalb der Ebene eines Hochschulstudiums finden. Unklar ist etwas gegenwärtig noch, welche Rolle hier eigentlich die Einführung von Studiengebühren in den letzten beiden Jahren geführt hat. Mindestens wird man sagen können, dass der Anstieg in den Studienanfängerzahlen des Jahres 2007 sich zwischen den Ländern, die Gebühren eingeführt haben, und den Ländern, die keine Gebühren eingeführt haben, geringfügig unterscheidet zugunsten der Länder, die auf Studiengebühren bislang verzichtet haben. Aber wenn man ganz genau hinguckt und sich die einzelnen Länder ansieht, ist das Bild sehr unterschiedlich. Das zweite von mir genannte Problem, das sogenannte Allokationsproblem betrifft. So wissen wir seit vielen, vielen Jahren, dass Studienentscheidungen offensichtlich für eine sehr große Zahl von Studienberechtigten ein zunehmend komplexerer Prozess geworden ist. Man muss nicht nur Arbeitsmarktentwicklungen einschätzen, man muss auch die Bedeutung der zahlreichen Reformen im Hochschulsystem von Studiengebühren über neue Studiengänge, über neue Auswahlverfahren beim Hochschulzugang, alles das sind Faktoren, die in die Studienentscheidung einfließen. Sie haben hier eine recht einfache Übersicht, was aus der Sicht der Studienberechtigten selber als wichtigste persönliche Schwierigkeiten bei der Wahl eines nachschulischen Bildungsgangs, also studieren oder nicht studieren, angegeben wird. Als erstes die für viele Studienberechtigte schwer einschätzbare Arbeitsmarktentwicklung, aber dann eben auch die Optionsvielfalt, die mehr und mehr für Studienberechtigte gegeben ist. Eine weitere Veranschaulichung für die in Deutschland vorhandenen Allokationsprobleme beim Hochschulzugang sehen Sie in dieser Abbildung. Sie wissen, dass Hochschulzugang immer wieder gerne mit dem Thema der Studierfähigkeit in Verbindung gebracht wird und ist gar nicht so ganz einfach, genau zu definieren, was das eigentlich ist. Sie sehen hier, wie Studienanfänger in einer Zeitreihe von 1985 ihre eigene Studienvorbereitung, die Qualität ihrer schulischen Studienvorbereitung einschätzen. Und Sie sehen, dass es da eigentlich zwar etwas, aber keine wirklich substanzielle Bewegung gibt. Ein beträchtlicher Anteil von Studienanfängern um die 40% hält die eigene Studienvorbereitung für schlecht oder zumindest nicht den Erwartungen entsprechend. Ich komme zu dem dritten von mir genannten Problem, dem Problem der Durchlässigkeit. Das Durchlässigkeitsproblem hat im Wesentlichen zwei Aspekte, nämlich die Frage der sozialen Durchlässigkeit des Hochschulzugangs und die Frage der institutionellen Durchlässigkeit, auf die Herr Staatssekretär Thielen eingangs schon hingewiesen hatte. Sie sehen hier in einer etwas komplizierten, aber im Ergebnis, glaube ich, ganz interessanten Abbildung, und ich würde Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die mittleren Balken richten wollen. Es ist seit langem bekannt, und das Muster ist nun alles andere als neu, dass es in Deutschland enge Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und dem Bildungshintergrund der Familien und der Studienaufnahmewahrscheinlichkeit gibt. Aber was hier interessant ist, besonders eben unter dem Gesichtspunkt, wo können wir eigentlich, wenn wir das Ziel ernst nehmen, dass wir in Deutschland mehr Studienanfänger gewinnen wollen, wo können wir sie eigentlich gewinnen, dann ist diese Abbildung ganz aufschlussreich. Weil sie zeigt, bezogen auf Anfänger des Jahres 2005 und deren Familienhintergrund, dass es bestimmte Gruppen gibt, nämlich die herkömmlichen akademischen Bildungsschichten in Deutschland, bei denen die nahezu vollständig ausgeschöpft sind. Sie sehen das von den Beamtenkindern, in denen ein Elternteil über einen Hochschulabschluss verfügt, schon ohnehin 95% ein Studium aufgenommen haben. Bei den entsprechenden angestellten Kindern sind es 76% und bei den selbstständigen Kindern 88%. Und Sie sehen, dass dann der große Bruch kommt zu den dann deutlich niedrigeren Beteiligungsquoten zwischen dem untersten Wert, 17% bei den Arbeitern und 37% bei den Beamten, bei denen kein Elternteil über einen Hochschulabschluss verfügt. Und insofern muss man sagen, wenn wir in Deutschland tatsächlich mehr Studienanfänger gewinnen wollen, ist das unmittelbar mit der Aufgabe einer stärkeren sozialen Öffnung der Hochschulen verbunden. Dieses Bild veranschaulicht das, was Herr Thielen schon zur Durchlässigkeit zwischen Hochschule und beruflicher Bildung gesagt hat, zur Terminologie. Muss man hier vielleicht sagen, unter dem Begriff des zweiten Bildungswegs, das wissen wahrscheinlich viele von Ihnen, fassen wir die schulrechtlich geregelten Wege einer nachgeholten Studienberechtigung zusammen, also über Abendgymnasien und Kollegs. Unter dem Begriff des dritten Bildungswegs werden die hochschulrechtlich geregelten Zugangswege, also die berühmte Synopse der KMK mit, ich glaube, insgesamt beinahe 40 verschiedenen Varianten in den Bundesländern. Und Sie sehen den absolut deprimierend geringen Anteil von Berufstätigen, die über eine dieser hochschulrechtlich geregelten Wege, ohne das Abitur nachzuholen, einen Hochschulzugang erreichen. Im Bereich der Universitäten man etwas mehr als 0,5% und auch im Bereich der Fachhochschulen mit 2% ist das nicht übermäßig üppig. Auch hier ist es sicherlich lohnenswert, über die Gründe nachzudenken. Ich glaube, ein wesentlicher Grund liegt gar nicht beim Hochschulzugang, sondern in der vorherrschenden Form der Studienorganisation in Deutschland, die für Berufstätige nicht so ganz furchtbar attraktiv ist mit ihrer starken Konzentration auf Vollzeit- und Präsenzstudium. Absolventen. Also zweite Übergangsschwelle. Sie sehen hier die Entwicklung der Zahl der Hochschulabsolventen in Deutschland. Aufgrund der starken Anfängerjahrgänge bis 2003 steigt nunmehr auch die Zahl der Hochschulabsolventen etwas an. Aber wenn man überlegt, dass die zugrunde liegenden Anfängerjahrgänge etwa 330.000 bis 360.000 Studienanfänger gehabt haben, dann sehen Sie, wie groß die Diskrepanz zwischen Studienanfänger- und Absolventenzahlen in Deutschland ist. Also eine unserer wichtigsten bildungspolitischen Aufgaben besteht sicherlich darin, aus Studienanfängern auch mehr Absolventen zu machen. Aber Sie sehen hier auch eine langfristig ganz interessante Entwicklung in den unteren drei Kurven. Das ist der kontinuierlich steigende Frauenanteil unter den Hochschulabsolventen, bei den Universitätsabsolventen schon über 50%. Das ist deswegen interessant, weil erstens immer wieder in der Öffentlichkeit das Gegenteil behauptet wird. Man hört immer wieder die These, dass Studienabbruch primär ein Frauenproblem in Deutschland sei. Das Gegenteil ist der Fall. Und das zweite Problem ist, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob Arbeitsmarkt und Beschäftigungssystem sich eigentlich schon auf die damit verbundene Herausforderung eingestellt haben, dass die Zukunft der Versorgung des Arbeitsmarktes und des Beschäftigungssystems mit Hochschulabsolventen in erster Linie von der Bildungsbereitschaft und der Kompetenz der jungen Frauen abhängt, was eine ganze Reihe von Fragen zum Beispiel nach der Kompatibilität von Familie und Beruf nach sich zieht. Eine etwas unübersichtliche Tabelle. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit eigentlich auf den mittleren Kasten, der da überschrieben ist, Praktikum richten. Sie sehen hier die Angaben, wie hoch der Anteil von Hochschulabsolventen bis 9 Monate nach Studienabschluss ist, die in den ersten 9 Monaten als charakteristisches, als dominantes Merkmal ein Praktikum aufzuweisen haben. Sie sehen, die Gesamtzahl bei den traditionellen Hochschulabschlüssen beträgt 5%. Das variiert stark fachspezifisch. Aber die Zahlen an sich geben vielleicht nicht gerade Anlass, die Aufnahme eines Praktikums geradezu zu einem generationstypischen, generationscharakteristischen Merkmal zu stilisieren, wie das in der Diskussion über Generation Praktikum der Fall ist. Man muss allerdings hinzufügen, die Zahl derjenigen, die im Laufe der ersten 9 Monate irgendwann einmal ein Praktikum absolviert haben, liegt oberhalb der Zahlen, die ich Ihnen hier gezeigt habe. Aber auch diese Zahlen liegen nicht so hoch, dass es gerechtfertigt wäre, von einem generationstypischen oder generationscharakterisierenden Merkmal zu sprechen. Das Zweite, worauf ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, ist in der Spalte links neben dem Praktikum ganz unten die Zahlen 37% und 69%. Das ist der Anteil der Bachelors, die ein Masterstudium aufgenommen haben. Das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass es im Augenblick noch wahrscheinlich mehr Studienplätze in Masterangeboten als tatsächliche Nachfrage aus Bachelor-Studiengängen gibt. Aber immerhin die Bereitschaft und die Motivation von Hochschulabsolventen mit einem Bachelor in ein Masterstudium überzugehen, ist sehr hoch. Das wissen wir auch aus Studienberechtigten- und Studienanfängerbefragung. Und das wirft dann doch einige Fragen auf im Blick auf die immer wieder diskutierte Kontingentierung des Zugangs zu Masterstudiengängen und insbesondere nach dem zukünftigen Angebot an weiterbildenden Masterprogrammen, die man nicht im direkten Anschluss an ein akademisches Erstexamen aufnimmt. Ja, letzte Abbildung, die ich Ihnen zeigen möchte, die Frage der Adäquanz, nicht zuletzt deshalb wichtig, weil auf den Hinweis auf die relativ niedrigen qualifikationsspezifischen Arbeitslosenquoten bei Hochschulabsolventen ja sofort der Einwand immer kommt, ja gut, die sind zwar beschäftigt, aber sie sind dann eben doch unterhalb des erwarteten Niveaus beschäftigt. Dass diese These einerseits etwas überzogen ist, aber andererseits auch wiederum nicht ganz falsch, sehen Sie an dieser Abbildung. Sie basiert auf Daten aus HIS-Absolventenbefragungen. hier über berufliche Tätigkeit 5 Jahre nach dem Studienabschluss. HIS unterscheidet 3 Dimensionen von Adäquanz, nämlich die sogenannte Positionsadäquanz, die Niveauadäquanz und die Fachadäquanz. Und aus allen dreien ist das konstruiert, was Sie hier in dem linken Teil der Grafik sehen. Und hier fällt vor allem auf, wie groß dann eben doch die Unterschiede in den Übergangs- und Verbleibsprozessen bei Hochschulabsolventen Abhängigkeit von der Fachrichtung ist. Von Fächern, in denen dieses Problem praktisch überhaupt nicht existiert, wie bei den Rechtswissenschaften oder auch bei der Medizin, bis hin zu Fächern, in denen sich die Übergangswege dann doch schon etwas schwieriger gestalten, wie es vor allem bei den geisteswissenschaftlichen Fächern der Fall ist. Lassen Sie mich schließen mit ein paar bildungspolitischen Herausforderungen aus meiner Sicht. Ich beschränke mich hier auf die Frage der Zugänge und lasse die Übergänge in den Beruf an dieser Stelle draußen vor. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist erstens, wir haben ein Mobilisierungsdefizit beim Hochschulzugang. Also eine erste wichtige Aufgabe heißt mehr Studiennachfrage mobilisieren. Wenn man die Frage stellt, mehr Studiennachfrage mobilisieren, dann bin ich jetzt in der relativ bequemen oder sind Hochschulpolitiker in der relativ bequemen Position, den Ball ins Feld der Schulpolitik erst einmal wieder zurückspielen zu können, weil die eigentliche Selektionsstufe nicht der Hochschulzugang, sondern die davorliegende Schullaufbahn in Deutschland ist. Drittens, ich wollte Ihnen deutlich machen, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschule ist nicht so, wie sie vielleicht sein könnte, selbst wenn man nicht davon ausgeht, dass in Zukunft 1/4 aller Studienanfänger aus dem Beruf in die Hochschule kommt. Hier bestehen erhebliche Erweiterungsmöglichkeiten und wenn es gelänge, in Deutschland 5-8% beim Hochschulzugang für Berufstätige ohne den Umweg über ein Nachholen des Abiturs zu erreichen, dann wäre das sicherlich schon ein großer Erfolg. Aber angesichts des enormen qualitativen Wandels in der beruflichen Bildung nimmt das Potenzial sicherlich deutlich zu, dass aufgrund beruflicher Qualifikation studieren kann, auch dann, wenn man nicht über ein Abitur verfügt. Und die letzten beiden Punkte, auch das habe ich versucht, Ihnen zu zeigen, die Verbesserung der Allokationsfunktion, also insbesondere den Prozess der Studienentscheidung optimaler gestalten, als das bislang der Fall ist. Und insbesondere, was dann die Zugänge zum Masterstudium, das Problem wird ja deutlich an Gewicht gewinnen, betrifft. Hier muss man, denke ich, vor allem über eine sehr viel breitere Einrichtung weiterbildender Mastersprogramme nachdenken, die eine interessante Alternative für Bachelors in Kombination mit Erwerbstätigkeit nach dem Studienabschluss sein kann. Danke sehr.